Moin, hier ist Blech. Ich bin Martina.
Und ich bin Justus.
Und wir wollen über Metal reden.
Und zunächst mal wollen wir uns kurz für den Aussetzer im vergangenen Monat entschuldigen. Manchmal kommen Dinge dazwischen, alles nicht weiter wild. Aber hier sind wir wieder.
Mit einem neuen Thema.
Und zwar Metal und Liebe. Es war gerade Valentinstag und was kann man sich da Schöneres zum Anlass nehmen als ja das Thema romantische Liebe. Über Romantik im eigentlichen Sinne haben wir schon mal gesprochen. Das habt ihr vermutlich alle missverstanden, aber hört die Folge auch nochmal.
Oh,
jetzt geht's um wirklich die großen Gefühle. Wie werden sie in der Musik thematisiert? Wie wird's in der Szene gelebt? Und ja, fangen wir doch gleich einfach mal mit einer locker flockigen Frage an. Martina, was hältst du vom Valentinstag?
Nix.
Nee, das hätte ich, glaube ich, auch gemerkt, falls doch.
Nee, also weiß ich nicht. Ich finde es, ja, wer es feiert, soll es gerne machen, finde ich, dann ist auch okay. Aber ich glaube da eigentlich nicht dran und finde es irgendwie kitschig. Ja, nicht mal kitschig, also so gewollt. Also weiß ich nicht, wenn man sich was Nettes, Blumen schenkt oder seinem Partner, seiner Partnerin irgendwie nett zu dieser Person sein möchte, sollte man das vielleicht sich auch mal einen anderen Tag im Jahr suchen.
Ja.
Und es nicht alles an einem Tag, der dann irgendwann mal so eingeführt wurde, abladen.
Außerdem ist es doch nur eine Erfindung der Floristenindustrie.
Echt?
Tatsächlich, doch.
Nee, das ist ein Heiliger. Der heilige St. Valentin war irgendwie ein Schutzheiliger der Liebenden. Ich glaube, es war ein frühchristlicher Märtyrer mit Kopf ab und so.
Ja, ich habe tatsächlich, glaube ich, noch zu Zeiten, wo wir unseren ersten gemeinsamen Job hatten, so lange kennen wir uns auch schon, habe ich mal darüber geschrieben. Und es ist tatsächlich bummelig vor 100 Jahren oder so von der Floristenbranche in den USA gekapert worden,
so,
das Thema.
So wie der Weihnachtsmann.
Wurde zu einem Ding. Oder war das der Muttertag, vielleicht war es das.
Ich dachte, der ist von den Nazis erfunden worden. Oh Gott.
Gut.
Nee, ist er tatsächlich, ich glaube auch das ist komplizierter, als man denkt.
Ja, lassen wir das.
Ja.
Gefährliches Halbwissen. Heavy Metal Halbwissen. So, gut, kommen wir zurück zum Thema. Martina, hast du einen Lieblings-Metal-Love-Song?
Oh Gott, ja. Und ich glaube, jetzt werde ich gekillt für zu Mainstream. Kannst du es erraten?
Nothing Else Matters?
Ja, also wenn es jetzt wirklich um einen schönen, netten, wirklich aus dem Herzen kommenden Metal-Liebessong geht, ist es eigentlich ein wirklich schönes und bewegendes Lied. Und es ist auch eine Ballade, die wirklich ein Liebeslied ist und auch ein eher positives.
Es ist auch eine untypische Ballade. Es hat ja einen Distortion-Refrain und so weiter, ne? Es ist ja auch einfach so viel Drama dann da drin. Also natürlich noch untypischer von den Metallica-Balladen ist Unforgiven, wo der Refrain ruhig ist.
Ja.
Aber nein, kitschig ist ja Nothing Else Matters musikalisch nicht. Er ist ein bisschen überhört, logischerweise.
Ja.
Aber
was würdest du denn als musikalisch kitschig sehen?
Stratovarius Forever.
Ja, warum?
Mit so Geige.
Ah,
ja.
Ja, das ist interessant. Stimmt, so schmelzende Geigen machen was kitschig.
Ja.
Ja. Ich habe noch einen schlimmen, noch nicht mal richtig Metal-Liebessong, die
und
ich
zwar?
Auch gut finde. Bon Jovi, In These Arms.
Ja.
Aber so was, weiß ich nicht, was ist schön. Die meisten so Rock-Liebessongs sind ja auch immer sehr traurig und alles ist schlimm und so. Aber so positive, nette Songs finde ich dann schon ganz gut.
Und wenn schon Bon Jovi, warum nicht Bed of Roses?
Der ist mir wirklich ein bisschen zu überhört.
Ja, überhört, aber nicht zu kitschig jetzt rein musikalisch.
Ja, der hat schmelzende Geigen.
Ja, habe ich jetzt gar nicht
schon.
Mehr so im Ohr.
Ja, also der ist nicht so schlecht. Oh Gott, es schalten schon alle aus, wenn ich jetzt hier mit Bon Jovi Bed of Roses anfange. Der ist nicht so schlimm und schlecht, wie ihr ihn jetzt vielleicht meistens im Ohr habt, aber ja, das ist halt von 1992 und hat vielleicht auch so ein paar Dekaden hinter sich. Noch einen überhörten, schlimmen Song, der eigentlich toll ist, auch nicht richtig Metal, ist übrigens Iris von den Goo Goo Dolls.
Aha.
Ja. Ja, jetzt kommst du. Du hast garantiert irgendeine Wikinger-Ballade.
Nee, ich habe mir gestern nochmal von Tuyish angehört, The Lay of Our Love, featuring Leif Christine, aber der ist relativ belanglos, finde ich.
Ja.
Ich mag tatsächlich zwei Halloween-Songs aus den 90ern.
Ja.
Forever and One, Neverland und In the Middle of a Heartbeat. Die sind beide jetzt auch nicht ausschließlich positiv schmachtend, da ist auch Herzschmerz drin und so. Aber ich finde, dass Halloween in der Deris-Ära gute Balladen auch geschrieben und veröffentlicht haben, die wirklich auch einen emotional berühren. Und ja, ansonsten hätte ich auch noch, auch wenn wir drüber jetzt streiten könnten, ist das irgendwie ein Liebeslied oder thematisiertes Großliebe, von Maiden, When the Wild Wind Blows.
Das ist ein Lied über irgendwie Leute im Bunker bei der Apokalypse.
Ja, aber sie halten am Ende doch Händchen.
Ja, das ist the human nature. Das ist nicht automatisch ein Liebeslied.
Aber dass ein Paar thematisiert wird, ist schon
bei Maiden selten, ja, das stimmt.
Genau. Und ich mag dann aber auch manchmal noch so 2000er Power-Metal-Kitsch tatsächlich doch auch wie Sonata Arctica mit Talula oder der auch noch irgendwie ironisch spricht, ne, muss man auch noch dazu sagen. Und Aventasia mit Farewell, da wird auch sau viel geschmachtet, aber ja, hat mich damals auf jeden Fall auch ganz gut abgeholt, muss ich sagen.
Aber ich finde, die 90er sind das beste Jahrzehnt für die Powerballade. Es gibt ja auch ganz viele Guns N' Roses Songs, die auch eher, weiß ich nicht, eher düster sind oder so. Obwohl eigentlich November Rain, um jetzt noch mehr strapazierte Klassiker zu nehmen, ist eigentlich auch ein total auch schönes Lied. Und da geht es ja auch so eher um ein Paar mit so einer on-off schwierigen Beziehung und Streit und Versöhnung und so weiter. Das ist eigentlich ist es ein total toller Song.
Ja, das stimmt. Mir fällt noch ein von Enziferum, da hast du nochmal deinen Wikinger-Kram. Eternal Wait ist jetzt überhaupt nicht so, dass es inhaltlich eine Zweiergeschichte oder so weiter touchiert, kann man nicht sagen. Aber es lässt sich darauf durchaus lesen, dass man einfach lange auf jemanden wartet oder auf Wiedersehen oder was auch immer.
Ja.
Und es ist auf jeden Fall auch schön mit dramatischer Steigerung und so weiter. Ja. Das ist einfach ein gut geschriebener Song vom Debüt. Das ist wieder jede Menge Futter für die Playlist, ne?
Ja, oh Gott, ja, muss ich alles raufpacken. Aber was ja eigentlich interessant ist, ist mir so bei der Recherche aufgefallen. Ich habe dann ja auch erstmal so die Sachen, die ich so kannte oder die mir selber eingefallen sind, genommen. Dann aber auch nochmal so gegoogelt, Metal-Balladen, Metal-Liebeslieder und so. Dass ganz, ganz viele von den Balladen der großen Metal-Bands ganz oft gar keine Liebeslieder sind.
Mhm.
Also ich würde jetzt mal das ausklammern, was die ganzen, ne, wir waren eben schon bei Guns N' Roses, aber auch die ganzen 80er Jahre Glam-Metal-Bands gemacht haben oder auch eher so in den Hardrock übergehende Bands, die ja generell viele Liebeslieder schreiben, sondern die richtigen Metal-Bands, die sonst über Tod und Verderben singen oder so weiter. Da gibt es eigentlich aus den 80ern, 90ern, 70ern auch echt viele Balladen.
Ja.
Aber nicht alle davon sind Liebeslieder, meistens nur ein kleiner Teil. Wir waren ja eben auch schon bei Metallica.
Ja.
Was wäre denn die erste Metallica-Ballade, die dir einfällt? Also chronologisch erste?
Jetzt komme ich mal durcheinander, ob One oder Fade to Black zuerst da waren.
Fade to Black ist ja von 84 schon, von Ride the Lightning. Aber das ist ja zum Beispiel auch irgendwie, geht es auch Tod und Verderben. Das hat nichts mit Liebe zu tun.
Ja.
One ist ein Antikriegslied so, ne? Da waren die ersten Balladen halt überhaupt keine Love-Songs.
Ja. Sanitarium ist, oder Welcome Home ist ja auch recht balladesk. Also
ja, der Anfang,
am Ende
so, das ist so ein typisches Metallica-Akustik-Intro und dann geht der Song los. Aber auch wenn du bei Black Sabbath mit Changes, ne, das ist doch, glaube ich, sogar vom ersten Album, das ist in den 70ern noch, ist auch kein Love-Song.
Nein, da fällt mir nochmal Bathory ein, zum Beispiel auch Song to Haul Up High oder Hammerheart, was dann eher so
Hymnen eher sind.
Ja, ne? Hymnen, also auf jeden Fall ruhig, die aber halt so auf, wenn ich mal tot bin oder so, eher darauf gehen.
Ja.
Und das war ja auch gerade mit den Songs, als Quarthorn dann gestorben ist, 20 Jahre jetzt mittlerweile übrigens,
krass.
Ne?
Ja,
die Zeit vergeht.
2004.
Ja.
Wow.
Dass dann auch diese Nummern halt hervorgehoben wurden. Mhm. Aber das ist eine Randgeschichte, aber so mit Verlust und Tod, das ist ja auch ein typisches Balladenthema, sag ich mal.
Wenn ich mal tot bin, das ist so wie hier Megadeth, A Tout Le Monde, der ist ja, glaube ich, auch aus den späten 80ern oder so. Das ist auch so ein Wenn ich mal tot bin-Thema.
Mhm. Hast du sonst noch so Knaller, von denen man es vielleicht erwartet hätte, dass es ein Liebeslied ist und es ist keins?
Was habe ich hier noch auf der Liste? Diverse von den Savatage-Balladen sind auch eher so irgendwie religiös oder tot oder so angehaucht, ne? Believe, Alone You Breathe und sowas.
Ja.
Dann haben wir noch die Manowar-Balladen, ne? Heart of Steel, Courage, Mast of the Wind, sind nun mal alles so klassische Metal-Power-Balladen, die auch mega populär sind.
Ja, so. Das stimmt. Darf man nicht vergessen, auf jeden Fall. Ja, es ist eigentlich fast häufiger ein Nicht-Liebesthema, ne?
Die ruhigen Maiden-Sachen aus den 80ern oder frühen 90ern, ne? Sowas wie Children of the Damned, Afraid to Shoot Strangers, sind auch alle immer über andere Themen, sind halt einfach nur zufälligerweise mal ein ruhiger Song.
Ja, da fällt mir noch Blood Brothers ein. Also ist natürlich auch nochmal ein bisschen die Definitionsfrage, ab wann ist es eine Ballade und wann nicht. Und eigentlich kommt ja irgendwie Ballade ursprünglich eher so aus erzählender Lyrik. Wenn man so an Theodor Fontane mit John Maynard denkt zum Beispiel.
Wer war es, John Maynard?
unser Steuermann
aushielt, da bis er das Ufer gewann.
Ja, und die Schwalbe jagt über den Eriesee. Also,
geschäumt ja. um den Bug wie Flocken von Schnee.
War nicht aber auch hier Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland auch? Fällt das auch in der Ballade?
Ja, ein langes erzählendes Gedicht. Ja. Oder halt Rime of the Ancient Mariner, wenn wir jetzt Metal-affiner sind, ja.
Ja, genau, das hat ja nichts unbedingt mit Romantik, also mit ursprünglicher Romantik durchaus, aber nicht mit zwischenmenschlich Gefühle, bla bla.
Eigentlich interessant, wann dieser Umschwung kam, ne? Wann man ein ruhiges, langsames Lied als Ballade bezeichnet hat und es dann irgendwann synonym mit Schmachtfetzen wurde.
Ja, ich denke, dass es schon damit zusammenhängt, dass man sich in einer Ballade, wenn sie auch musikalisch balladesk ist, wie man es heute verwenden würde, also ruhiger, regt nicht zu Bewegung unbedingt an, außer zu Kerzen schwingen oder so weiter. Ja, jetzt muss ich natürlich auch nochmal.
Kerzenanzündebewegung oder ja. Wein-Einschenkbewegung.
Ja, aber nicht Strauß Headbanging und so weiter. Da hörst du dann eher auf den Text und du singst ihn vielleicht auch mit. Und da denke ich natürlich auch an The Bard Song in the Forest von Blind Guardian. Also eine der hervorragendsten Balladen natürlich in der Metal-Szene überhaupt. Und hat natürlich auch wiederum nichts mit Liebe zu tun.
Das stimmt. Ich glaube, Blind Guardian haben auch kein wirkliches Liebeslied.
Doch. Also Harvest of Sorrow.
Stimmt, aber das ist ja wieder so zweifach erzählt, ne? Weil die eigentliche Geschichte, die von Turin Toramba eine Liebesgeschichte enthält und dann machen sie über diese Geschichte einen Song. So ist das dann höchstens.
Ja, und ist ja auch letzten Endes ein Überbleibsel von den Nightfall Sessions, ne?
Ja, das stimmt.
Genau. Okay, mir ist auch noch selber auf der Liste oder mir ist selber auch noch mal in dem Bereich eingefallen, was sehr ins Auge springt, He Is von Ghost. Also ein hervorragender Schmachtfetzen einfach.
Ja.
Aber, und das soll nicht zu sehr vorweggreifen, allein in dem Titel kann man sich vorstellen, dass es nicht gleich auf den Massen-Hetero-Geschmack einer Schmachtballade männlich gesehen darauf hinausläuft, sondern es ist ja quasi eine Liebeserklärung an Satan. Und ja, klingt aber wirklich, wie man sich's vorstellt, dass man jemanden anhimmelt.
Ja,
und
das stimmt.
Es ist halt auch wieder sehr viel ironische Brechung.
Ja. Mir fallen noch zwei bekannte Schmachtfetzen ein. Einmal von Motorhead, Love Me Forever.
Mhm.
Das ist ja so halb ein Liebeslied, kann aber auch irgendwie so allgemein gesehen werden, weil es ja so obwohl, na gut, das heißt Love Me Forever, es ist ein Liebeslied. Ja,
Love Me Like a Reptile kannst du ein bisschen allgemeiner sehen.
Ja, aber ich habe mir den Text so durchgeguckt von Love Me Forever und fand ihn ganz interessant. Es geht so viel um so mit füreinander einstehen und so gar nicht so um eine Person und so. Also irgendwie war der anders, als ich mir vorgestellt habe.
Ja, ganz im Ernst, was willst du denn auch? Also abgesehen davon, dass das auch schon wieder über 30 Jahre her ist, aber was willst du denn auch einfach nur einen Song machen mit einer Liebeserklärung an eine Person, ohne dass du dem irgendwie einen besonderen Stempel aufsetzt,
Nein.
irgendwas Besonderes erzählst, weil ich liebe dich in 27 verschiedenen Metaphern. Ganz im Ernst, es ist auch in Metal- und Rockbereichen, wo Texte manchmal nicht so geil sind,
ja.
ist zu wenig. Da musst du dir ein bisschen mehr überlegen.
Nee, das war ja auch nicht negativ gemeint.
Ja, aber positiv. Es ist auch keine große Überraschung, dass er nicht einfach nur so ich, du, wir, knick, knack oder so oder Liebe
okay.
aussagt.
Was ich noch interessant war, ist übrigens Für immer von Doro.
Ja.
Da geht's viel. Ja, ich habe mir solche Sachen angehört.
Natürlich. Ja.
Da geht's auch nachher dann irgendwie um Freunde über alles und solche Sachen.
Ja.
Also, wahrscheinlich, weil es halt auch mehr so Projektionsfläche dann für die Fans ist und so.
Ja, ja. Ja, so muss es halt auch sein. Oh, und Vollmond von In Extremo.
Ja.
Ist natürlich auch fast eher so ins Erotische abdriften irgendwie, aber so, wir werden fliegen übers Meer, das holt natürlich auch die Leute noch um 4 Uhr nachts auf der Tanzfläche des Kaiserkellers ab und da guckt man einander ganz tief in die Augen. Und
das ist auch ein schöner Song, ich mag den. Ja, aber das ist jetzt auch nicht so eine Schmachtballade, ne? Der ist ja dann hat ja auch noch ein bisschen Wumms.
Der hat
ja.
Wumms, ja.
Ja, ich meine, es gibt natürlich auch, wenn wir jetzt noch einfach 2000 Songs aufzählen, es gibt natürlich auch noch das, was ich mir hier unter Bumslieder aufgeschrieben habe.
Oh, erzähl mal Bumslieder,
Oh Gott, jetzt muss ich aber scrollen zu den Bumsliedern. Was sind denn die Bumslieder? Das Dokument ist doof. Hier sind wir auch wieder bei den Bumsliedern, bei natürlich den ganzen 80er-Jahre-Sachen, ne? Also so Mötley Crüe, Guns N' Roses und Konsorten. Gibt's ja das, was kein liebes Schmachtfetzen ist, ist halt Party und Girls, Girls, Girls Lied.
Ja.
Und dann habe ich hier noch Type O Negative, My Girlfriend's Girlfriend, stellvertretend für viele Type O Negative Bums Lieder stehen. Da geht's um Threesome. Led Zeppelin, Whole Lotta Love.
Ja, ist ja so bumsig auch.
Der
ja.
ist auch bumsig,
aber
ja,
weil
mit dem ganzen
Zeppelin
Gequietsche und
nichts.
So, genau. Alice Cooper, Poison, Def Leppard, Pour Some Sugar on Me, stellvertretend für ganz viele von Songs, die halt so sind, auch mal mit so einem Wump-Bump-Drumbeat und so, so 80er
ja.
Jahre, wir fahren mit dem Cabrio zum Bumsen.
Komm, steig ein!
Was denn?
In den
das Bums-Cabrio, so eine Limo mit hinten mit so einem Whirlpool drauf, fährt den Sunset Boulevard entlang.
Ja, natürlich. Aber ich meine, auch die 80er Glam-Metal-Konsorten konnten auch mit, ne, ich meine, Every Rose Has Its Thorn, das ist ja schon auch.
Wenn der Bumsbus dann leider die Haltestelle verpasst hat. Gott.
Ja, aber witzig, lass uns mal tatsächlich ein bisschen die Vogelperspektive einnehmen.
Ja, also ich hätte hier sonst noch Stichwort einmal Steel Panther aufgeschrieben.
Alles, ja.
ja. Genau.
Powerwolf auch die ganze Zeit immer so,
genau.
Wir sind so kinky, wie die sich das auch Gisela 54 aus Sigmaringen vorstellen kann. Ja,
ja.
Entschuldigung, nichts gegen Powerwolf, ich mag die ja, aber.
Aber gegen Sigmaringen?
Das kennen sie nicht. Ja.
Insider.
Ja, wie gesagt, nichts gegen Powerwolf, aber das ist natürlich auch kokettieren auf einer relativ einfachen Ebene,
ja.
die einem nicht zu viel abverlangt.
Ja. Ich meine, diese ganzen Party-80er-Jahre hedonistischen Lieder sind ja auch so ein bisschen, oh, wir singen über Sex, so, weil es einfach eine logische Konsequenz ist. Und dann haben wir ja noch ein Cluster, glaube ich, an Songs, der noch fehlt. Das wäre ja das Ganze, wo es jetzt wieder düsterer, metalmäßiger wird, ne? Wenn es dann zum Thema Mord und Totschlag, tote Frauen und Vampire und sowas geht, ne? Dass wir so.
Ja. Ja, wo zumindest irgendeine Form von Liebe oder Körperlichkeit, Sex thematisiert wird. Das hast du ja bei viel so Vampir-Thematiken ja auch schon, ne? Cradle of Filth haben ja auch super viel, auch Videos, wo nackte Haut zu sehen
ja.
ist zum Beispiel. Und dann Nymphethamine
ja.
ist,
das ist
auch,
eine
auf
Ballade.
Jeden Fall, ja, Ballade, also da geht's schon zur Sache, ne?
Es ist aber ein ruhiger Song doch.
Ja, aber nicht nur, ne?
Ja, für Cradle of Filth.
Ja, richtig.
Ja.
Da gibt es übrigens auch noch Beispiele. Ich habe tatsächlich noch mal gezielt geguckt, was gibt es denn an Songs von Bands, die nicht aus dem traditionelleren Bereich kommen. Und dann ist mir noch mit Dark Funeral in My Dreams eine Nummer begegnet,
okay.
die tatsächlich der melodische Black Metal, den Dark Funeral so machen. Aber es ist schon irgendwo eine Art Liebeslied.
Ja.
Das gibt es. Es ist selten,
ist ja
aber
süß.
Es gibt es. Ja.
Ein Black Metal-Liebeslied.
Ja. Ja, ansonsten natürlich auch so richtig doll morbide Sachen über Vampirismus hinaus, wo es dann echt so The Beautiful Dead Woman oder wie heißt
ja.
dieses Konzept noch?
Ja,
und
genau.
Eisregen haben so einen Blödsinn halt auch
ja.
zu Genüge gemacht. Und
ich glaube, es gibt auch irgendwas mit erotischem Kannibalismus garantiert irgendwo.
Ja, und Nekrophilie und morbide, das ist so ein Teilaspekt, der nicht ganz wenig ist.
Mhm.
Und ich glaube, das führt uns dazu, die Frage zu stellen, nämlich wie wird das sowas grundsätzlich eigentlich aufgefasst und thematisiert. Und was ist das Besondere vielleicht daran, wie Metal und härterer Rock Liebe und Erotik textlich aufgreifen
ja.
und musikalisch aufgreifen?
Ich finde bei diesem wilden Ritt durch ganz viele Songs und Genres gerade, ist auch interessant, dass es ja einiges an Texten und Songs gibt, wo Metal-Bands das Gleiche machen wie in Anführungsstrichen normale Rockbands und Popbands. Ne? Es gibt Songs über glückliche Liebe, es gibt viele, viele Songs über unglückliche Liebe. Und es gibt irgendwie Songs über Sex. So, das ist ja,
ja
das Themenspektrum, würde ich mal sagen, das ist so das Normale. Das macht eigentlich, glaube ich, jede Form von populärer Musik beschäftigt sich mit diesen Themen, weil Liebe einfach eins der allerwichtigsten Sujets von Musik ist.
Absolut.
Ja. Und dann gibt's die Sachen, wo Metal provoziert, ne? Sei es Werwolf bumsen oder sei es erotische Nekrophilie. So all diese Sachen, wo Metal jetzt diesen ganzen Bereich nimmt und ihn in die typischen Metal-Shock-Themen einführt.
Ja, und man muss sich das natürlich
einführt.
Oh Gott. Man muss sich das natürlich aber auch schon nochmal vor dem historischen Hintergrund vergegenwärtigen, dass in den Zeiten, wo Metal groß wurde, Popmusik halt auch von so Schmalznummern wie Total Eclipse of the Heart oder sowas
ja.
vielleicht nicht dominiert, aber stark geprägt war und dass Metal dann oft auch keinen Bock hatte, sowas zu reproduzieren und sich bewusst halt auch von solchen Mainstream-Themen abgewendet hat, dass das heutzutage vielleicht alles nicht mehr so sein muss, weil es nicht mehr so klare Dichotomien zwischen Mainstream-Pop und Metal gibt.
Ja.
sei dahingestellt, aber es hat ja seine eigenen Traditionen damit entwickelt, dass Metal Liebeslieder oft ironisch spricht oder überzeichnet oder ja, morbidisiert meinetwegen.
Das finde ich aber gar nicht komplett.
Nein, nicht komplett, aber häufig als in anderen Richtungen natürlich, ja, weil Metal zu düsteren Themen ja grundsätzlich neigt.
Da hätte man jetzt natürlich nochmal eine empirische Studie machen müssen, aber ich glaube, es gibt auch Bands, die haben im Repertoire alles. Die haben ernsthafte Liebeslieder, ob traurig oder glücklich, und Tod und Verderben, Liebeslieder, so. Dass es jetzt nicht so ist, dass Metal eine grundsätzliche ironische Haltung in der Musik zu Liebe hat.
Fällt dir jetzt direkt mal eine Band ein, die wirklich Tod und Verderben, Liebeslieder und ernsthafte Liebeslieder hat? Mir nicht. Liebe Hörende, wenn euch eine einfällt, schreibt sie uns in die Kommentare.
Ich bin mir sicher, aber ich habe jetzt auch nicht das lyrische Repertoire aller Bands, die ich jemals gehört habe, im Kopf.
Ich gebe dir recht, wenn du sagst, so Bumslieder und ernsthafte Liebeslieder. Das gibt es auch bei Halloween zum Beispiel mit Just a Little Sign. Ist so, haha, something's growing in my pants as she looks into my eyes.
Nein, das gibt's an Halloween.
Von der Rabbit Don't Come Easy 2003. Das waren die Spätausläufer der Spaßgesellschaft der 90er.
Auf jeden Fall. Scheiße. Stimmt, und Edguy haben das genauso wie Halloween.
Mit Lavatory Love Machine, oh ja.
Ja, und aber auch traurige, ernsthafte Liebeslieder.
Ja. Ja, das ist, finde ich, nämlich gar kein Widerspruch, dass man Bumsen gut findet und Liebe halt auch, aber also sicherlich werden auch die fiesesten Death- und Black-Metal-MusikerInnen Songs über Frauen zerlegen oder Menschen zerlegen und noch mit den Überresten schlafen und so weiter machen können und trotzdem auch Liebe und ernsthafte Zärtlichkeit gut finden. Das schließt sich ja auch nicht komplett aus.
Nein, ich stelle mir sowieso vor, dass so der klassische Death-Metal-Musiker, vielleicht auch aus den USA, irgendwie Dienstagabend zur Probe geht und seine Frauen zerlegen Songs macht und dann ist mittwochs Valentinstag und er kauft noch ganz schnell Schokolade und einen Blumenstrauß. So.
Weil er einen Blowjob haben will. Nee. Ach nee, der Schneeblow-Tag ist ja erst einen Monat später. Entschuldigung.
Oh Gott, ey. Ja. Also,
wir mögen den Valentinstag sehr gerne, merkt ihr schon.
Ja, und für Menschen, die zum ersten Mal eine Folge unseres Podcasts hören, wir sind nicht immer so.
Warum nicht? nee, nicht immer so witzig. Okay, nochmal eine andere Frage tatsächlich. Musik beim Knutschen oder beim Geschlechtsverkehr, um dieses wunderbare Wort zu bemühen.
Ist immer noch besser als Bumsen. Wir haben jetzt so oft Bumsen gesagt, das ist echt schlimm.
Jetzt kann ich ja mal durchaus sagen, aus eigener Erfahrung weiß ich, ist jetzt nicht so super dein Ding, ne? Warum nicht?
Muss das jetzt sein?
Doch, kommen wir nicht umhin. Wenn wir so eine Folge machen, müssen wir ein bisschen.
Oh Gott, gut, dass wir im Inneren sind. Also auf jeden Fall keine geschaffelten Playlists.
Nee, oh Gott, nein, das stimmt. Also geschaffelt können sie sein, aber dann kuratiert.
Weiß ich nicht. Also.
Hattest du mal ein schlimmes Erlebnis?
Ja, mit einer geschaffelten Playlist auf jeden Fall, ja.
Kam immer ein Knorkator oder so.
Nee, aber so ähnlich.
Okay.
Oder halt auch die permanente Anspannung, wenn du weißt, es ist eine lange geschaffelte Playlist und du weißt nicht, was als nächstes kommt.
Ja, aber wenn man lacht, nimmt das vielleicht auch die Spannung aus der Situation raus.
Also generell finde ich persönlich, dass Musik, ich glaube, dazu achte ich dann doch zu viel auf Musik und fühle mich von Musik dann grundsätzlich irgendwie entweder kommentiert oder finde, dass es dann auch so übermotorisiert wirkt. Ne? Also alleine so dieses, oh, wir haben jetzt ein romantisches Candlelight-Dinner und dazu hören wir romantische Musik. Und dann kommt es am besten noch, dass man dabei irgendwie eine Rock- und Metal-Ballads-Playlist hört oder so und dann kommen die ganze Zeit nur traurige Songs. Das ist, also dann, weiß ich nicht, vielleicht bin ich dazu zu nerdy und würde mich dazu tief in die Texte reindenken.
Gebe ich dir recht, ja. Und ich würde trotzdem sagen, wenn man irgendwie relativ frisch zusammen ist oder gerade erst am Daten ist oder so, ist das ja komplett in Ordnung. Das werden Dutzende Leute da draußen ja machen, dass sie dann für irgendwie das erste Date zu Hause oder so sich eine Playlist überlegen mit so schönen, bisschen schmalzigen Nummern oder so. Zumindest, dass dann nicht Cannibal Corpse drauf ist.
Ja, oder wenn das deren Vibe ist und die andere Person das auch gut findet, dann why not? Nein, aber weiß ich nicht. Ich glaube, für so Stimmung finde ich instrumental jetzt irgendwie auch nett.
Ja.
Ja, ich glaube, das ist wie, jetzt sind wir schon wieder bei dem Valentinstag, ne? Es ist wieder so wie der, so dieses, eine Vorlage dafür, wie und wann man Gefühle zu fühlen hat, finde ich dann so ein bisschen schwierig. Genauso eben wie, wenn jetzt kommt die Kuschelmusik.
Ja, aber ich meine, es gibt auch, du kennst noch diesen ganzen
Kuschelrock-Sampler. Ja, ich hatte auch mal einen. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, aber irgendwann in den 90ern hatte ich eine Kuschelrock-CD. Vor allem deswegen, weil da die guten Powerballaden, die ich hören wollte, drauf waren.
Ja, und das werden auch nicht alles nur Liebeslieder gewesen sein wahrscheinlich.
Nee, natürlich nicht. Ja. Ich glaube, da waren dann auch, weiß ich nicht, am schönsten sind ja auch, wenn irgendwie langsame, traurige Songs auch politisch sind oder so und dann trotzdem auf irgendwelchen Listen landen.
Ja, oder eben halt Verlust, ne? Auch das, gerade wenn es eben halt auf Englisch ist oder auf einer noch anderen Sprache, die man nicht versteht, dann kriegt man ja nicht so direkt mit, worum es da gerade geht und es hört sich einfach nur irgendwie musikalisch schmachtend an. Schmachtend benutzen wir total oft heute.
Ja, was ich übrigens interessant finde und das merke ich auch daran, wie wir gerade über dieses Thema reden, mit wie viel und oh, wir müssen jetzt ernsthaft über so Gefühlssachen sprechen, dass glaube ich, schon in diesem Metal-Kontext verknüpft ist.
Oh, ja.
Ich meine, wir sind natürlich auch, wir sind ein Musik-Podcast, wir sind jetzt kein Pärchen-Podcast oder Liebes- und Beziehungs-Podcast. Solche Leute, die sowas machen, haben natürlich auch mehr Erfahrung vor dem Mikro, über solche Themen zu reden, ohne die ganze Zeit so drauf zu sein.
Ja.
Aber ich glaube, es ist schon so, dass dieser Sprung von das hier ist ne, irgendwie die Metal-Szene, das sind Leute, die böse Metal-Musik hören, die auch ein Selbstverständnis als Fans dieser Musik haben. Zudem, ja, aber natürlich sind das Menschen, die in Beziehung sind, die Liebesgefühle fühlen und die das irgendwie auch mit ihrem Leben in der Szene und als Fan dieser Musik verknüpfen wollen, dass diese Hürde schon ganz schön hoch ist und dass da viel so ein peinlichen Gefühlen, dass irgendwie verbunden ist und es halt auch schwer zusammenzubringen ist.
Ja, manchmal. Ich glaube, dass man sich mit Liebesthemen und so weiter halt viel, viel verletzlicher macht und gerade aus einer männlich dominierten Perspektive da irgendwie die Hosen runterzulassen, mehr oder weniger im wahrsten Sinne des Wortes, mit den eigenen Gefühlen hausieren zu gehen, zeigt man Schwäche vermeintlich und das ist ja peinlich am Ende und das ist ein Grund sicherlich, weswegen es da so vielleicht vergleichsweise wenig entsprechender Themen gibt und auch so wenig unironische Sachen, die meinetwegen auch Sex oder Erotik erwähnen. Jetzt im Gegensatz zu Rap, Black Music, R&B und so weiter. Ja. Alter Vater, ist da viel Sex die ganze Zeit drin, ne?
Das stimmt, ja, absolut.
So. Und das macht Metal ja so überhaupt nicht. Das ist vielleicht irgendwie halt auch ein komisches Körperbild, ein komisches Bild von Erotik und Zuneigung. Ich meine, klar, auch in einem R&B-Club tanzen die Leute sehr viel körperbetonter, sehr viel enger aneinander als jetzt Menschen beim Headbangen auf Metal-Konzert.
Total.
Körperlich ist es ja trotzdem alles.
Ja, das ist super spannend, weil Metal halt einerseits so eine super körperliche Musik ist, gleichzeitig da in diesen ganzen Bewegungen unter den Fans wenig Erotik ja quasi drin ist, ne, weil das viel eher so Kampfmetaphern sind.
Ja.
Eine Sache wollte ich auch dazu sagen, zu den Gefühlen und dieser Earnestness oder diesem, welche Gefühle man sich erlaubt zu fühlen und wo man sich erlaubt, sich verletzlich zu fühlen. Ich würde überhaupt nicht sagen, dass Metal-Fans nicht ihre Gefühle zeigen. Ich glaube, auf Metal-Konzerten weinen auch Leute bei Songs, aber das sind dann eher so diese Themen wie Tod und Trauer oder all das, was so mit so Pathos verbunden ist.
Ja.
Dieses sich erlauben, Pathos zu fühlen, das ist ja auch das, was Metal aus der Außenperspektive manchmal auch so cringig wirken lässt. Aber was ja auch, wenn man das hört und wenn man auf einem, bei so einem Song, auf einem tollen Konzert dabei ist, was ja so mitreißt, das ist ja schon vorhanden. Und da sind ja auch ganz, ganz viele Gefühle da in solchen Situationen.
Ja, da muss ich schon noch daran denken, wie ich mal bei einem Maiden-Konzert, oder wo wir zusammen waren, und dann wurde Blood Brothers gespielt, was ja dem Titel unangemessenerweise über Steve Harris' verstorbenen Vater geht und wo ich an meinen verstorbenen Vater denken musste. Natürlich hat mich das dann einfach auch nochmal auf diese Art und Weise mitgenommen.
Ja.
Ja. Aber nun so wirklich zwischenmenschliche Dinge und das dann irgendeine Schmalzballade, sag ich mal, das klingt wieder so
abwertend.
Jetzt hast
du schon wieder
Schmalzballade, genau. Das ist halt so ein bisschen die Neigung, dass dann wirklich eine Liebesballade gespielt wird und wir dann irgendwie anfangen, Händchen zu halten und zu knutschen. Kommt eher selten vor, weil das irgendwie nicht das richtige Umfeld ist. Wir halten Händchen, wenn wir im Stadion das Herz von St. Pauli hören. Das ist was
anderes. Weil wir sehr süß sind.
Ja.
Ich finde, das ist aber eine gute Überleitung gerade zu dem Thema in der Szene. Ne? Wir sind ja jetzt auch schon eher so nicht mehr nur bei Songs, wo wir die Lyrics analysieren, sondern eben dabei, wie man als Fan in der Metal-Szene damit umgeht. Wie nimmst du denn so Pärchen auf Konzerten wahr? Also andere Pärchen, die nicht wir sind.
Ja, also das genau möchte ich auch an dieser Stelle einmal als wichtigen Zwischendisclaimer sozusagen reinwerfen. ich nehme Paare überwiegend heterosexuell wahr. Und das ist auch was, was wir in dieser ganzen Folge natürlich immer vor der eigenen Brille haben, weil wir selber ein Heteropaar sind und weil das Thema unterrepräsentiert sind. Mhm. Wir schaffen es leider in dieser Folge nicht, weil das einfach ein riesen eigener Komplex ist, queere Themen anzuschneiden. Mhm. Wir wollen das aber tun, liebe Hörende. Wir suchen nach GesprächspartnerInnen, die mit uns über Queerness im Metal reden wollen, was wirklich viel, viel Raum bedarf. Und meldet euch bitte an blech@metal1info, wenn ihr mit uns sprechen wollt.
Genau. Gerade bei dem Thema wäre es super, wenn man eben auch ein paar verschiedene Stimmen hat, dass wir nicht immer alles an einer einzigen Person aufhängen müssen und deren Erfahrungswelt. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr euch dazu meldet und wir dazu mal eine coole Folge machen können.
Und jetzt. Und weiter im Text.
Zurück zu den Heteros, ja.
Ja, genau. Ich nehme sie oft hetero wahr. Das ist in allermeisten Fällen so. Man sieht so super wenig Nicht-Hetero-Paare. Man sieht ganz oft Leute, die beide sehr Szene zugehörig sind und wenig so erkennbar Mitgeschleppte. Ja. Andererseits ist ja auch das eine Sache, die wir auch schon verschiedentlich besprochen haben, dass Leute, auch wenn sie nicht wirklich in der Szene drin sind, sich dann Mühe geben, nicht sofort als Nicht-Szene-Angehörige erkannt zu werden. Mhm. Das heißt, sie streifen sich doch immer vielleicht ein T-Shirt über oder ziehen sich einfach was Schwarzes an.
Ja, oder man hat vielleicht auch keine Lust, mit seinem Freund oder seiner Freundin irgendwie am Donnerstagabend auf ein Black-Metal-Konzert zu gehen, sondern geht ins Kino und die Person geht dann einfach alleine dahin. Und wenn du auch Black-Metal-Fan bist, dann gehst du vielleicht mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammen auf ein Konzert. So, ja. Deswegen sieht man halt dann die Leute, die beide in der Szene sind.
Je mainstreamiger das Genre ist, desto mehr Leute siehst du auch, die erkennbar keine Szeneangehörigen sind. Das ist, glaube ich, aber auch ziemlicher Selbstgänger.
Ja, aber dass man ja nicht davon ausgehen muss, dass ein Metal-Paar oder das generell ein Paar immer zusammen auf ein Konzert geht, so, sondern dass wahrscheinlich bei einem Pärchen, wo nur einer in der Szene ist, die Person vielleicht auch öfter auf Konzerten ist und dann eben alleine unterwegs ist oder mit Freunden.
Ja, ach, wird es selbst geben bei Paaren, die beide irgendwie in der Szene verankert sind, wenn eine Person nicht so gerne Konzerte mag oder ein bisschen anderes Genre lieber oder nur Underground-Sachen und keine Ahnung was, wird es ja trotzdem geben. Ja. Andererseits lässt man sich natürlich auch mal mitziehen. Das ist ja auch normal, das ist ja auch schön, weil es ein bisschen den Horizont erweitert. Auf man kann Fall. Sich ja auch von nicht romantischen FreundInnen irgendwie mitziehen lassen zu Konzerten, mit denen man sonst nicht so viel zu tun hat. Ist ja auch eine Sache, ich meine, wir leben hier in der Großstadt. Das ist in kleineren Orten, wo es nicht so viele Sachen gibt, vielleicht auch eine ganz andere Nummer noch, dass man auch mal zu was hingeht, wo man jetzt nicht total viel Aktien drin hat, weil es einfach was gibt immerhin.
Ja, aber ich finde so das klassische Metal-Pärchen oder so generell Metal-Pärchen, das ist ja so ein Ding, ne? Man sieht, finde ich schon, da haben wir ja auch mal gesprochen, dass man Frauen ganz oft immer nur in der Begleitung von Männern auf Konzerten sieht und wenig sowas wie Mädelsgruppen oder so, sondern meistens irgendein Dude mit seiner Metal-Freundin so.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Feststellung und ansonsten finde ich aber, dass wie sich Paare auf Konzerten und Festivals und in der Szene bewegen, finde ich jetzt nicht irgendwie so auffällig anders gegenüber anderen gesellschaftlichen Räumen oder so.
Könnte ich auch sagen.
Weiß nicht, findet jeder was auf?
Nö, also das ist, weiß ich nicht, wenn man jetzt beim Fußball ist und da ist immer ein Pärchen oder irgendwo ist man auf einem anderen Event, das ist ja einfach, ja, so wie das halt ist, einfach normal.
Ja. Bisschen enthemmter vielleicht sogar im Sinne von auf dem Festival, wenn eh alle immer irgendwie betrunken sind dass dann Leute mal so irgendwie Bumsbewegungen faken oder sich begrapschen oder so, um guck mal, wir sind so lustig und freie Liebe oder was weiß ich.
Ja, doch, aber das ist ja ein Festival-Ding und Festivals sind ja jetzt auch nicht nur ein Metal-Ding.
Nee, genau, das wird sicherlich in anderen Genres auf Festivals ganz ähnlich sein.
Ja, oder sogar wilder als auf Metal-Festivals.
Vielleicht sogar wilder,
genau. Interessant aber zum Thema Metal-Pärchen, so, ne, das Thema, wie das im Social Media aufgegriffen wird, Hashtag Metal Couple, da hast du dich ja reingestürzt und dir das mal angeguckt.
Ja, das sind schon mal so bummelig 45.000 Beiträge bei Instagram, was ich gesehen habe. Und so wirklich spannend ist es nicht, außer dass Leute vor dem Haus, wo sich Dad von Mayhem erschossen hat, posen. Also nicht unmittelbar, nachdem sich Dad erschossen hat.
Das werden dann auch schon ganz schön alte Fotos sein.
Das war ein zeitgenössisches Bild, aber ja, das vielleicht.
Was habt ihr auf eurer romantischen Reise nach Norwegen gemacht?
Ja.
Oh Mann, schlechter Geschmack. Ja.
Ansonsten halt irgendwie so zurechtgemachte Paare mit irgendwie ein bisschen Klamotten, sei es, also natürlich mit Klamotten ist es Instagram. Das ist vielleicht jetzt so ein bisschen sicher mehr herausgeschmückt und so, wie halt bildlastige Social-Media-Portale immer so sind, dass man sich halt mehr rausputzt.
Ja,
Metal Wedding Geschichten waren nicht so viel, das waren nur so ein paar hundert, glaube ich. Und auch da ziemlich erwartbar, dass Leute schon irgendwie erkennbar mit Metal angelehnten Klamotten, aber rausgeputzt, damit posieren.
Ja.
Was ich nicht gesehen habe, ist, was es ja auch gibt, ist so die Kuttenhochzeit.
Gott, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, Kuttenhochzeit.
Ja, ja, das finde ich nämlich auch ein bisschen komisch. Also es soll jetzt echt niemand ans Bein pinkeln und jeder, jede soll heiraten, wie er oder sie das möchte. Aber ich denke mir halt immer, es ist ein besonderer Tag in deinem Leben, mach es doch andersartig als deinen Alltag, ja, als es unbedingt andersartig als alle anderen Hochzeiten zu machen.
Ja.
Willst du dich von anderen Hochzeiten abgrenzen oder willst du den Tag für dich besonders machen? Das ist so eine Frage, worauf ist jetzt der Fokus? Willst du anecken oder willst du einen ganz besonderen Tag haben?
Ja, und weiß ich nicht, ich finde die beste Kombi eigentlich richtig schicke Klamotten in hübsch und feierlich und dazu dann aber gerne auch coole Musik, so. Aber
ja,
genauso viel zu unserer Karriere als Wedding-PlanerInnen hier. Ja, bei Pinterest gibt es auch so einiges, aber ne, zum Thema Metal-Hochzeit und Metal-Wedding. Aber es ist halt einfach so, ja, wieder dieses typische, wenn Metal einfach ein wichtiger Bestandteil des Lebens einer Person ist und gerade wenn es beide Teile eines Paares sind, natürlich nimmt es dann auch vielleicht auf der Hochzeit ein Element ein und man überlegt sich, welche Ästhetik man davon dann vielleicht noch so einbringt. Sei es entweder nur eine Band spielt oder wie die Musik ist oder ob man sagt, man zieht das Ganze ein bisschen dark und in Metal-Ästhetik aus.
Natürlich, das finde ich auch komplett normal und, also normal ist sowieso alles, was gefällt, aber das ist auch meine Haltung dazu, dass ich das richtig finde, in eine Hochzeit auch Persönlichkeit reinzutragen, dass es eben nicht die absolute Abziehbild 0815, Mann in Schwarz, Frau in Weiß, alles wie immer Geschichte ist, sondern dass man eben halt den Charakter der Brautleute damit unterstreicht und das kann und soll selbstverständlich auch Metal sein, wenn das beides Die-Hard-Metal-Fans sind. Also was ist daran nicht zu mögen? Ne?
Ja.
Ob es jetzt wirklich sein muss, wir ziehen uns an wie immer und heiraten nur im Bandshirt oder in der Kutte, weil das unsere Alltagsklamotte ist, ja, sollen andere dann irgendwie im Kapuzenpullover heiraten, weil das die Alltagsklamotte ist? Weiß ich nicht. Also das ist mir einfach zuwider. Sollen alle machen, wie sie lustig sind.
Aber dich nicht einladen.
Ja, das fände ich tatsächlich.
Kuttenhochzeit, Justus ist nicht dabei.
Oh, das fände ich tatsächlich ein bisschen eigenartig, wenn das Motto wäre. Nee, glücklicherweise bei allen Hochzeiten, wo ich war, wurde schon irgendwie Wert auf eine besondere Klamotte gelegt. Das finde ich eben halt, in welche Richtung auch immer, finde ich besonders gut. Ich weiß, wir waren ja auf der Hochzeit vor 5 Jahren knapp im Rheinland, die auf einer Burg stattfand, wo wir die einzigen Leute ungefähr in Abendgarderobe waren und alle anderen tatsächlich Mittelalterklamotten anhatten. Es wurde angekündigt, irgendwie festliche Garderobe oder auch Mittelalterklamotte, ist beides cool. Es wurde sehr einseitig ausgelegt.
Ja, wir waren dann so eine Gruppe mit 5 Norddeutschen in Anzügen und Kleid und der Rest war Mittelalter.
Und Polonaise gab es auch noch. Es war ja das Rheinland, ja.
Genau, Culture Clash. So.
Ja.
Aber es war schön.
Absolut war das schön, ne?
Und es war ja auch eine Hochzeit, wo sich die Leute auch sehr viel Mühe gegeben haben, was das Abheben vom Alltag einfach anging, ne? Und dass es irgendwie festlich war.
Voll, genau. Und das, finde ich, ist einfach wichtig, wenn man diesen Tag in besonderer Erinnerung behalten will, wenn man auch tolle Fotos haben will, die eben nicht alltäglich
das
sind.
Das stimmt, ja. Also ich meine, gut, wenn jetzt jemand eine Kuttenhochzeit macht, aber vielleicht auf einer Burg oder so, dann sind die Fotos ja vielleicht trotzdem gut.
Ja, aber du achtest ja auf dich bei den Fotos, ne?
Ja.
Und meinetwegen zieh deine Kutte über ein Smoking oder sowas.
Über so ein Brautkleid, glaube ich, wird das vielleicht
gibt's garantiert.
Kommt vielleicht auf die Kutte an.
Ja, wenn wir nochmal ein Beispiel finden, kommt das natürlich in die Shownotes.
AI generiert.
Ohne Leute bloßzustellen damit.
Nein, ich möchte nicht Leute bloßstellen, die mit Kutte heiraten.
Nein, aber Leute, die bei Instagram mit dem Hashtag MetalWedding ein entsprechendes Bild veröffentlichen, wollen, dass das gesehen wird.
Ja, aber nicht, dass darüber gelästert wird von komischen Leuten im Internet. Nein, ich finde, so jeder oder jede, so wie sie es gerne möchte, aber man kann ja trotzdem seine persönlichen Geschmacksvorstellungen haben, so.
Ja.
Genau, was haben wir noch? Was kommt vor der Hochzeit? Metal-Flirt oder so.
Ja, stimmt. Wie lernen sich MetallerInnen überhaupt kennen? Wir haben uns ja ganz klassisch bei der Arbeit kennengelernt.
Ja, wie so normale Leute ohne Internet noch.
Wobei wir ja relativ früh, und das hat uns enger zusammengeführt, eben halt auf Metal-Konzerte gingen und zusammen Metal gehört haben.
Und wir haben auch im Internet gearbeitet, so ist es ja auch. Also ja, aber ich glaube immer noch viele, viele Menschen lernen sich ja immer noch bei der Arbeit oder irgendwie in ihrem sozialen Umfeld kennen. Aber natürlich ist Online-Dating ein Ding und ich finde es eigentlich ganz interessant, dass es sowas wie Metal Flirt und Schwarzes Glück ja lange vor Tinder und wie heißt es, Parship und OkCupid und sowas gab.
Ja.
Das war ja schon zu meinen Zeiten, würde ich gerade schon sagen, waren das ja schon Plattformen.
Richtig.
Die waren bevor, als Online-Dating sonst noch eher ein Nischenphänomen war.
Ja. Und es gibt's ja noch. Wir haben recherchiert und Metal Flirt, ja, es scheint abzunehmen, die Bedeutung mit den letzten Jahren. Was zumindest so meine Tools hergeben. Aber es werden immer noch so 20.000 monatliche Aufrufe geschätzt von einschlägigen Tools.
Ja.
Und das ist nicht wenig, ne?
Aber ich glaube, wenn du heutzutage auf einer anderen Plattform bist, gerade welche, die jetzt eher interessensbasiert Leute matchen, da kannst du dann ja auch einfach angeben, dass du Metal magst, welche Bands du magst. Und dann wirst du ja auch mit jemandem gematcht, wo das dahin passt. So, dafür brauchst du eigentlich keine eigene Plattform mehr, weil du das ja mit in eine andere rübertragen kannst.
Nein, ich glaube, das war so Metal Flirt und es gibt ja auch noch Bound by Metal, wobei die zumindest laut den Monitoring-Tools deutlich weniger monatliche Aufrufe haben.
Ich habe nie
abnehmend.
Von gehört tatsächlich vor dieser Recherche.
Nee, ist eine internationale Plattform, hat einen deutschen Ableger auf jeden Fall. Dann auch noch Black Flirt und Schwarzes Glück, eher so Goth-mäßig.
Ja, Schwarzes Glück kenne ich auch noch von früher.
Aber dass die über die reinen Dating-Funktionen auch noch so Communities und Foren und was weiß ich, glaube ich, haben.
Ja gut, aber es passt wirklich nicht mehr zum aktuellen Internetnutzungsverhalten so, ne?
Nee, aber dass sie deswegen vielleicht auch noch mehr höhere monatliche Nutzungszahlen haben, weil sich Leute darüber auch tatsächlich ein bisschen wie eine Community benehmen.
Das ist ja auch schön, weil das ja prinzipiell auch Leute vielleicht auch abseits von Dating zusammenbringt, ne? Aber ich glaube, auch dafür gibt es ja so Meetup-Apps, gibt es ja auch, wenn du zum Beispiel in eine neue Stadt ziehst und einfach Leute kennenlernen möchtest, gibt es ja auch dafür mittlerweile so moderne Mittel.
Ja.
Ja.
Und das sind dann so One-Size-Fits-All-Lösungen, wo du einfach irgendwie nochmal einen Haken machen kannst. Ich höre am liebsten die Musik und mir ist Musik wichtig und
genau.
So.
Genau. Und das kann man ja eigentlich mal davon ausgehen, dass das andere Metal-Fans auch machen. So, dass man dann sich auch schon wieder irgendwo überschneidet.
Ja. Fehlt uns jetzt natürlich die eigene Erfahrung und es ist schwer reinzukommen und das zu durchleuchten, wenn man sich keinen Account machen möchte dafür. Aber liebe Hörende, wir vertrauen sonst auf euch. Wenn wir jetzt wieder völligen Blödsinn erzählt haben, dann schreibt, wie ihr Metal-Dating-Plattformen oder auch ähnliche Netzwerke nutzt. Und ich meine, Facebook-Gruppen gibt es auch noch, ohne Witz, ne? Und auch darüber lernen sich wahrscheinlich Leute
natürlich
kennen. So, aber wenn man gerade nicht irgendwie auf der Suche oder auf der Jagd, wie wahrscheinlich sich diverse Metal-Leute begreifen, befindet.
Oh, du bist jetzt auch echt heute gemein zu anderen Menschen.
Ja, ich weiß nicht. Entschuldigung. No offense.
Also meine These zu dieser ganzen Analyse, die wir heute fahren, ist, dass Metal-Fans, glaube ich, ziemlich so daten und in Beziehung sind wie alle anderen Menschen auch.
Ja, jein. Würde ich ein Stück weit widersprechen, weil alleine, denk nur mal an unsere Grundannahme, dass Metal-Fans häufig ein bisschen nerdiger und ein bisschen awkwarder vielleicht auch sind. Und auch ein bisschen verklemmter vielleicht.
Ja.
Nicht unbedingt verklemmter als die Massengesellschaft, aber verklemmter als andere oder als Jugendkulturen vielleicht, weiß ich nicht.
Das liegt auch daran, dass sie schon ein bisschen älter sind. Also dann würde ich sagen, Metal-Fans daten und sind in Beziehungen nicht so viel anders als andere, eher ein bisschen subkulturell nerdige Leute auch. Denen ist natürlich ihre Subkultur total wichtig, deswegen wird das auch ins Beziehungsleben getragen, weil man halt einfach zusammen auf Konzerte geht oder Musik hört und all solche Sachen macht. Haben vielleicht früher viel auch diese Szene-Plattform genutzt, die vielleicht auch früher, oh Gott, mein Satz wird schon so super, super lang, die vielleicht früher halt auch damit so Early Adapters waren, weil es eben nerdige Internetmenschen war, deswegen haben sie auch schon 2005 oder was auch immer Metal Flirt genutzt. Heutzutage können sie aber auch alle möglichen anderen Plattformen nutzen, um sich kennenzulernen.
Ja, das sicherlich, das stelle ich nicht in Abrede. Ich denke nur dennoch, dass es schon einfach auch so ein bisschen Eigenheiten gibt, weil es schon charakterlich was mitbringt, wenn du dich dieser Szene zugehörig fühlst. Und das ist eben halt auch ein Stück weit, sich vielleicht weniger offen auch zu emotionalen Themen zu geben, weil du so eine harte Schale erstmal hast.
Ja.
Das ist vielleicht Klischee, das ist vielleicht auch eine Erfahrung von unserer Jugendzeit, wo das ein größeres Ding war. Aber ich kannte damals, glaube ich, auch mehr Single-Metaller als Single-Freunde außerhalb des Metal-Bereichs oder so. Ist jetzt keine Empirie oder irgendwas, aber dass es Leute da auch schon ein bisschen mühsamer hatten, eine Partnerin zu finden.
Ich frage mich da auch gerade, ob Metal-Fan zu sein, Leute, die nicht Metal-Fan sind, dann abschreckt.
Ja. Ja, das kann gut sein auch.
kommt wahrscheinlich auch wieder drauf an, wie intensiv man das auslebt. Wenn man jetzt irgendwie immer zur Arbeit in voller Montur geht, dann ist es natürlich auch ein Statement von, mir ist meine Kultur so wichtig, dass ich das in letzter Konsequenz auslebe. Und dann komme ich vielleicht nicht so gut mit einer Person klar, die da kein Verständnis für hat, als wenn jemand sagt, ja, mein Gott, ich habe einen schwarzen Kapuzenpulli an und gebe mich relativ mainstreamig nach außen. Und wenn jemand dann eine andere Person kennenlernt, die jetzt nicht so ein Metal-Fan ist, aber dann die Metal-Person einfach auch unter einem anderen Gesichtspunkt kennenlernt, dann kann das ja schon eher funktionieren. So.
Dem würde ich auch zustimmen, denn wie du sagst, je mehr man einen bestimmten Aspekt seiner Persönlichkeit und sei das jetzt Zugehörigkeit zu einer Subkultur ist, damit machst du so ein krasses Statement, dass es dir enorm wichtig ist, dass es auch enormen Teil deiner Persönlichkeit und Freizeit einnimmt.
Ja.
Und ja, damit kommst du vielleicht nicht so klar. Wie ist es bei dir so, wie wichtig wäre dir ein Partner, der deine Subkultur oder deine musikalischen Interessen teilt? Hattest du jemals dich ganz von loslösen können oder ist das immer ein wichtiger Bestandteil für dich?
Ich war immer nur mit Männern fest zusammen, die Metal mochten, in verschiedenen Ausprägungen. So grundsätzlich glaube ich, jemand, der so gar kein Verständnis für die Musik, die ich mag, hat, das würde ich schon schwierig finden.
Ja.
Aber wenn man dann sich vielleicht in ganz vielen anderen Sachen überschneidet und da dann gemeinsame Hobbys und Interessen hat und gemeinsame Werte, wäre das nicht so das Problem. Ich finde ja, dass man sich was zu sagen hat, einfach unglaublich wichtig. Und dass man sich in vielen Feldern seines Lebens, in den Sachen, die man gut und wichtig und spannend findet, überlappt. Bei mir ist Musik ein Teil meiner Persönlichkeit und jetzt ja nicht der gesamte Teil. So, wenn dann alle anderen Sachen passen, wäre das okay. Aber ich bin auch froh, wenn das so ist, dass es auch mit der Musik passt.
So wie bei uns. Ja, es geht mir auch ganz genauso. Es ist halt schon ein enorm großer Teil auch der eigenen Persönlichkeit, auch meiner eigenen Persönlichkeit, mich mit Musik auseinanderzusetzen. Und wenn es da keine Schnittmenge gäbe, auch in der Freizeitgestaltung und so weiter, wäre das echt schade, sag ich mal so. Und so waren auch meine Partnerinnen in aller Regel auch dem zugehörig oder auf jeden Fall mindestens stark interessiert. Und nochmal dazu übrigens, dass ich vorhin meinte, dass damals mindestens so viele Metal-Single-Männer in meinem Umfeld unterwegs waren. Ja, ist auch insofern halt kein Wunder, wenn du Wert darauf legst, dass deine Partnerin auch Teil dieser Szene ist, auch Teil dieser oder sich dieser Musik zugehörig fühlt, hast du in einer Musik mit hohem Männeranteil einfach schlechte Karten.
Das stimmt.
Ja, und also so viele Metal-Single-Frauen wahrscheinlich dann nicht, wenn sie es nicht bewusst wollten. Denn bei Männerüberschuss kannst du dir deine Liebschaften leichter aussuchen. Ne? Dafür sind sie vielleicht alle asozial und.
Ja, oder sie hören alle die falschen Bands. Das ist dann vielleicht auch ein Problem.
Ja, ja. Gibt's garantiert auch so irgendwie so gemeinsame Kuttenaufnäher, um irgendwie das zu verbinden oder was? Oh Gott, schrecklich. Ja.
Wie, zwei Leute nähen sich so ihre Kutten zusammen? Also,
das hat garantiert auch schon als Metal-Hochzeitsritual gegeben haben.
Wir
oder
nähen
so.
Einen Patch über euch drüber.
Ja, oder ihr müsst ihn gegenseitig annähen und die Kutte dabei nicht ausziehen und dabei noch ein Bier trinken und.
Eine zeremonielle Bierdusche, genau.
Ja, was wäre sonst das schlimmste Hochzeitsritual, was du dir vorstellen könntest in einer Metal-Hochzeit?
Vielleicht so eine ganz große Kutte, die sich zwei Leute zusammen anziehen. Weißt du, das ein Arm.
Ja.
Also die Kutte ist so breit, also so 1,50 breit.
Ja.
Und jeder ist nur in einer Seite drin. Also nicht, okay. Nicht eine siamesische Kutte, sondern so eine Großkutte.
Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass man einfach die Kutten an den Seiten so zusammennäht, dass man so siamesischer Mensch wird.
Dass man dann halt auch nur so rumlaufen darf.
Ja, und du musst aufs Klo? Pech gehabt, ja.
Oh Mann.
Das wäre auch ziemlich dumm.
Oh Gott, wir werden jetzt, wahrscheinlich kriegen wir Hate-Mail von Menschen mit Kuttenhochzeit. Aber die machen ja nicht so eine.
Nee, ist okay.
Ich habe jetzt hier auf unserer Liste eigentlich nur noch das Thema MusikerInnenpaare.
Ja.
Was so ein bisschen interessant war, weil die großen Musikromanzen oder Beziehungen oder so weiter, also so ne. Wir sind jetzt hier auch wieder nur bei Heteropaaren, die zusammen Musik machen, in Bands spielen oder so. Da ist ganz, ganz viel nicht aus dem Metal-Bereich. Weil ich habe mir hier so aufgeschrieben, sowas wie Kurt Cobain und Courtney Love, Johnny Cash und June Carter, Mick Jagger und Marianne Faithfull, alle von ABBA. Ja, das waren ja zwei Paare.
Ja.
Kim Gordon und Thurston Moore von Sonic Youth.
Beyoncé und Jay-Z.
Genau, Sonny und Cher.
Ja.
John Lennon und Yoko Ono.
Ja, wobei sie ja auch nicht so super doll Musik einfach von sich aus
Aber sie hat seine Arbeit nachher sehr geprägt und sie haben dann auch eher andersrum zusammen, er hat mit ihr Kunst gemacht und so, wo sie dann als Duo aufgetreten sind.
Ein Promi-Kulturpaar.
Genau, dann habe ich noch Stevie Nicks von Fleetwood Mac und das war, glaube ich, der Gitarrist oder so, Lindsay Buckingham. Und dann war sie auch nochmal mit verschiedenen Menschen von den Eagles verheiratet.
Die hätte ich jetzt nicht gewusst, muss ich gestehen.
Auf jeden Fall viel eher klassische Rockmusik, Popmusik.
Ja, sonst haben wir halt irgendwie im Metal- und Hardrock-Bereich das prominenteste Paar einfach Ozzy und Sharon, weil die es natürlich einfach so unfassbar nach außen getragen haben mit den Osbournes und so, dass darüber weiß dann die halbe Welt was. Mhm.
Sie sind auch immer noch zusammen jetzt wieder, ne? Irgendwann zwischendurch, vor ein paar Jahren gab es doch mal was, dass sie sich scheiden lassen wollten, aber irgendein Artikel, den ich gefunden habe, da stand Vicky, ja, auch wie so ein Fazit. Stand jetzt, 2024, sind sie immer noch zusammen.
Okay, ja. Das ist ja auch süß irgendwo. Ja.
Aber er hat irgendwann noch mal versucht, sie zu erwürgen. Das ist nicht so süß.
Das ist überhaupt nicht süß, nee. Nein, ansonsten fällt mir halt, dass Angela Gossow und Michael Amott zusammen waren oder so. Ich weiß den aktuellen Stand nicht.
Ja.
Genauso mit Sharon Dan Adel und Robert Westerholt. Musste ich auch recherchieren, ne? Das hätte ich jetzt nicht von mir aus gewusst. Sabina und Andy Klassen, auch schon lange geschieden. Holy Moses.
Ja.
Und Flor Jansen von Nightwish und Hannes van Dahl von Sabaton. Irgendwie auch mal so ein Traumpaar. Christina Scabbia von Lacuna Coil und Jim Root von Slipknot. Aber auch das ist schon lange her, Listen waren beendet.
Ja, sind alles aber so Sachen, die musste man erstmal recherchieren. Das ist halt nicht so wie Kurt und Courtney, die man sofort so weiß, so Sachen.
Ja.
Ne? Also, was wahrscheinlich auch wieder daran liegt, dass es einfach so wenig auch Musikerfrauen in der Metal-Szene gibt.
Ja, das ist aber trotzdem nochmal interessant, weil vermutlich ist es schon so, dass wenn du auch Musik zu deinem Lebensinhalt machst, gerade als Frau und dann irgendwie auch viel auf Tour bist und sowas, dass sich da wahrscheinlich dann aus altem Weltbild heraus so wenig Männer damit zufrieden geben würden, einfach nur zu Hause zu sitzen und einem 9-to-5-Job nachzugehen. Weswegen es dann wahrscheinlich nicht selten auch eben halt irgendwie andere Musiker oder Szeneangehörige in der Szene tätigen Menschen sind.
Das macht natürlich auch Sinn, ne, dass Musiker und Musikerinnen natürlich gut zusammenpassen, weil die verstehen, wie der Job des jeweils anderen ist. Und dass es, wenn jetzt einer Ingenieur ist und seine Frau ist Rockmusikerin, ist das ein bisschen ungeil so.
Ja.
Umgekehrt natürlich auch. Aber dass es trotzdem so, super wenig wirklich berühmte Metal-Frauen immer noch gibt, das ist, glaube ich, das.
Und mir ist kein einziges Paar eingefallen oder auch durch Recherche nicht und auch das ist nicht lückenlos, aber wo man jetzt irgendwie so ein kongeniales Duo auch hat, die gemeinsam auch irgendwie vielleicht Songs schreiben oder so.
Ja.
Also schon in nicht romantischer Sicht waren Lemmy und Doro ja irgendwie viel miteinander tätig und sowas alles.
Ja, die sind mir auch so irgendwie als Mann-Frau-Duo zumindest auch immer als allererstes eingefallen, wenn ich im Metal-Bereich an sowas denke, auch wenn die ja nur befreundet waren. So.
Meinst du, die hatten mal was miteinander?
Weiß ich nicht.
Komm, jetzt hier, versuchen wir es mit Gossip.
Weiß ich tatsächlich nicht. Also ich habe tatsächlich
wissen,
noch...
Wissen tut das keiner von uns, aber...
Nee, aber nicht, dass Doro den Podcast hört und jetzt böse auf uns
Glaubst
ist.
Du, sie hat mal was?
Habe ich mir ernsthaft noch nie Gedanken drüber gemacht.
Ich glaube nämlich schon, ja.
Okay.
Sollte mich wundern, wenn nicht.
Das wäre auch süß irgendwie.
Ja.
Interessant übrigens, ich habe mir nochmal Wikipedia was über Doro durchgelesen. Die hat ihr Privatleben halt komplett privat gehalten. Da findest du gar keine Infos drüber. Zumindest nicht, wenn man die deutschen und englischen Wikipedia-Artikel liest.
Ja.
Das finde ich cool. Also finde ich richtig, richtig gut, das wirklich so konsequent durchzuziehen. So.
Ist sicherlich auch mühsam, aber im Endeffekt einfacher sicherlich, ja.
Klar, und wenn man natürlich seine Karriere, den Grundstein dafür gelegt hat, zu einer Zeit lange vor Internet und sowas, kriegt man das auch hin. Und heutzutage ist der Teil der Fanbase, die sich für sowas interessiert, ja auch dann nicht mehr so groß. Also nicht, dass sie nicht immer noch eine große Fanbase hat, aber dass jetzt so Gossip über Doro für die Welt super, super wichtig ist, ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so.
Nee, dafür ist es dann doch auch zu nischig, das stimmt, ja.
Genau.
Okay, liebe Hörende, falls ihr noch
ganz Gossip über Doro habt, nein.
Auch das, falls ihr noch Gossip über Doro habt oder noch ganz wichtige Metal-Paare im Sinn habt, die wir vergessen haben, die sehr prominent noch ausgestellt, wie so Tiere im Zoo
besprochen werden müssten,
dann lasst es uns wissen.
Oder eure Lieblings-Power-Ballade natürlich auch noch.
Alles an blech@mittel1info. Und ansonsten lassen wir euch das nächste Mal nicht wieder so lange warten mit einer neuen Folge. Promise. Und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit.
Genau. Abonniert uns bei Spotify oder lasst uns 5 Sterne da, wenn ihr es noch nicht habt. Und ansonsten, jetzt wollte ich fast Stay Heavy sagen. Lieber tschüss.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Euer Blech-Podcast.